Wir knüpfen an am letzten Bibelvers unseres fantastischen Jubiläumsgottesdienstes. Das ist ein Vers, der bei mir immer wieder auftaucht. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Und weil in unserer Jahreswanderung durch das Johannesevangelium kommen wir heute zum vierten Kapitel. Und hier haben wir die Möglichkeit, Jesus persönlich zu beobachten, wie er säte, was für eine Saat er säte und wie er säte. Und seine Saat geht ja bis heute planetenweit auf. Jedes Jahr geht die Saat auf, jedes Jahr kommen Hunderttausende, aufgrund seiner Aussage, Millionen kommen zum Glauben, jedes Jahr neu, oder? Ich übertreibe nicht, es gibt ja über 2 Milliarden Christen auf der Welt. Also diese Saat, da ist eine Saat, die bis heute aufgeht, und zwar planetenweit. Und viele Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Gott finden, durch sein Evangelium, durch sein Werk, durch die Saat, die er gesät hat. Und möchte in diesem Zusammenhang die Geschichte jetzt vom Treffen am Jakobsbrunnen ein wenig genauer anschauen. Wir haben uns ja gesagt, wir brausen da nicht nur einfach so quer durch, wir schauen ein bisschen genauer hin, oder? Und lese jetzt aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 1. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Und dann hat sie so Klammer, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, Klammer geschlossen, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Und jetzt zuerst ein paar Worte zum Zusammenhang. Die Situation war, dass Jesus zurückreisen musste. Er war in Judäa, also in der Gegend um Jerusalem, und wollte zurück nach Galiläa, da im Norden etwa 70 Kilometer. Und wenn man nach Zürich geht, hat es auch 2 Möglichkeiten. Man kann über die Autobahn brausen oder man kann über die Kantonstraße so im Zuckeltrab oder von Rotlicht zur Radaranlage zu Rotlicht und so. Und die meisten Zeit, und damals gab es diese auch 2 Wege von Judäa nach Samaria. Es gab sozusagen die Autobahn, das Jordantal hinauf. Die große Mehrheit der Menschen damals nahmen diese Route. Aber es gab auch diesen älteren und direkteren Weg durch Samaria, eben sozusagen die Kantonstraße. Damals gab es noch keine Radarkästen, aber ein paar Zolleintreiber wahrscheinlich am Weg, oder? Und die meisten Juden vermieden diesen Weg, reisten nicht durch Samaria, obwohl der Weg eigentlich kürzer war. Und zwar, weil schon seit vielen Generationen Spannungen bestanden, politische Spannungen, religiöse Spannungen, zwischen Juden und Samaritanern. Das wäre auch mal ein interessantes Thema, aber das würde jetzt zu weit führen, sonst gibt es dann so einen geschichtlichen Exkurs und dann wird es wieder 12, oder? Jesus hingegen war nicht gebunden und war nicht unter dem Einfluss dieser Spannungen. Die Vorurteile und Ressentiments seiner Zeit interessierten ihn nicht. Und er reist jetzt eben durch Samaria. Und dann heißt es, da kam er in eine Stadt Samariens namens Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Wie an so vielen Orten in Israel war auch in Samaria die Landschaft voll von Relikten der Vergangenheit, oder? In Sychar hatte circa 1500 Jahre vor Christus, oder? Also schon lange, lange her, der biblische Patriarch Jakob eine Zeit lang gelebt. Also der Jakob von ganz vorne in der Bibel, aus dem ersten Buch Mose. und hatte hier seinem Sohn Josef ein Stück Land gegeben oder hinterlassen. Und jetzt, viele Jahrhunderte später, steht immer noch dieser Jakobsbrunnen wie eine Art Denkmal in der Landschaft. Und wir kennen das aus der Schweiz auch. Wir haben auch viele Denkmäler und Erinnerungsstätten, nicht so alte, aber auch viele, oder? Orte, an denen im Namen Gottes in der Vergangenheit Großes geschehen ist. Ein paar Beispiele so in der näheren Umgebung, das Kloster Tös, oder? Wo heute die Rietter draufsteht. Oder ein bisschen am Rhein oben dann Kloster Reichenau. Die Insel Reichenau, wo heute nur noch Salat angebaut wird, hatte mal einen enormen Einfluss, ganzen süddeutschen Raum, Schweiz, deutschsprachige Schweiz, einen riesigen Einfluss. Oder das Großmünster in Zürich war ein erstes Zentrum der Reformation. Viele wissen das nicht. Durch die zweite Generation der Reformatoren, Jean Calvin, strahlte diese Reformation hier, die im Kanton Zürich angefangen hat, strahlte in die ganze Welt aus. Oder? Gehören heute irgendwie 85 Millionen Menschen gehören dieser Art Protestantismus an. Und könnte sagen, das war unsere erste Exportindustrie noch vor dem Käse und vor der Schokolade und den Uhren und der Chemie, oder? Und die mich kennen, wissen, wie interessant ich es finde, bei jeder Gelegenheit an solchen Orten, wo in der Vergangenheit etwas gelaufen ist, herumzuschleichen, oder? Und dem Gestern und dem Übervorgestern nachzuspüren. Und ich falle regelmäßig aus allen Wolken, was früher auch in unserem Land alles gelaufen ist, glaubensmäßig. Was die Einsiedler bewegt hat, die Einsiedeln, der Stadt Einsiedeln ihren Namen gaben. Oder was der Gallus, der St. Gallen auf die Karte stellte, für eine tolle Nummer war. Oder warum Zell im Töstal hinten Zell heißt und nicht irgendwie Hintertupflingen oder so. Obwohl das sicher auch passen würde. Weil Zell ist, weil eben in Zell war die Zelle eines Glaubensbruders, eines Eremiten, so wie in Bischofszell oder Radolfszell oder in jedem anderen Zell im deutschen Sprachraum. Das sind so Denkmäler der Vergangenheit, sprachliche, die auch in unserer Landschaft überall herumstehen. So eine Art wie versteinerte Spuren Gottes, oder? Denn unser Gott ist ein ewiger Gott und daher operiert er schon immer, hat schon immer sehr langfristig geplant und operiert. Steht im Alten Testament, Psalm 90, 1000 Jahre sind vor dir, o Herr, wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Und auch im Neuen Testament lesen wir das, 2. Petrus 1, aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Und schon sind wir irgendwie bei der ersten Anwendung jetzt für uns persönlich aus diesem 4. Kapitel des Johannesevangeliums. So beeindruckend solche Versteinerungen des Glaubens sind, oder? Und so beeindruckend es ist, was früher mal gelaufen ist hierzulande, oder Niklaus von Flü, oder es gibt so viel, was gelaufen ist hier. Kathedralen und Denkmäler und Institutionen. Vor Gott ist das schon auch noch da und schon auch noch irgendwie relevant. Aber was uns betrifft, zählt vor allem, was wir Menschen hier und heute mit diesem Gott am Laufen haben. Und denn unser Gott will nicht ein Gott sein der Toten und der Versteinerungen, sondern der Lebendigen, oder? Das ist, für Gott ist das viel interessanter. Steht im Markus-Evangelium, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen oder der Lebenden, hat Jesus gelehrt, oder? Darum Denkmäler und Kathedralen in allen Ehren, sie sind in guten Händen bei der Denkmalpflege. Gott hingegen will sich nicht in die Hände der Denkmalpflege dauernd begeben. Es hat Traditionalisten unter den Christen, die meinen, es muss alles irgendwie, nur das Alte ist gut und nur das Alte war richtig, das Alte ist vorbei, oder? Gott will nicht ein Gott des Gesterns und des Übervorgesterns sein, sondern ihm liegt das Heute. Heute liegt ihm das Heute auf dem Herzen. Hebräer 3, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, oder? Und die Glaubenshelden vergangener Zeiten in allen Ehren. Aber Gott interessiert sich heute viel mehr für die Frage, wo sind die Glaubenshelden von heute, oder? Wo sind sie? Wem geben wir, sind wir solche Glaubenshelden? Wem geben wir Zeugnis heute? Wer wird zum Glauben geführt? Von wem heute? Wer baut an seiner Gemeinde heute? Wir sind irgendwie betroffen. Wir sollten betroffen sein auch durch das. Und natürlich sind wir auch dabei, die einen oder anderen, oder hin und wieder mal, oder? Lässt man etwas fallen. Doch was können wir tun, damit mehr geschieht? Wo sollen wir ansetzen? Und eben einen solchen Ansatz habe ich gefunden, ich kriege diesen Bibelvers immer wieder mal so serviert, so vielleicht für mich persönlich, und dann gebe ich ihn schnell weiter. 2. Chronik 16, des Herrn schauen alle Lande oder über alle Lande, dass er die stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Gute Dinge glaubensmäßig passieren regelmäßig dort, wo Menschen nicht mit einem Viertelherzen oder einem halben Herzen oder einem sonst irgendwie geteilten Herzen, sondern mit ganzem Herzen, da ich hab's gelb gehighlightet, bei Gott sind und der Sache Gottes, bei der Sache Gottes sind, mit ganzem Herzen. Und das ist kein Zufall, dass sich das mit dem ersten Gebot deckt hier. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Hier hätte man es auch noch highlighten können, Bea. Von ganzer Seele und mit all deiner Kraft, oder? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist der fruchtbare Boden, der vorhanden sein muss, damit etwas wachsen kann. Das ist der Boden, auf den man sät. Und das macht uns jetzt Jesus vor, wie er das gemacht hat, als er so einen, als er auf diesem Boden anfing zu säen, in dieser Geschichte vom Treffen am Jakobsbrunnen. Johannes 4, 6. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Und hier nun ein Detail, über das man leicht hinwegliest. Dabei ist es eben mega interessant, oder eben wie so ein Schlüssel, oder? Das Wort ist jetzt schon 2-3 Mal gefallen heute. Den Grammatikern unter uns fällt es auf, oder? Bis zum Vers 6 war bisher alles in der Vergangenheitsform. Es war Jakobs Brunnen, Vergangenheitsform. Jesus war müde von der Reise, Vergangenheitsform. Er setzte sich an den Brunnen, Vergangenheitsform. Es war die 6. Stunde, ebenfalls Vergangenheitsform. Und nun plötzlich in Vers 7 schaltet das Johannesevangelium in die Gegenwartsform. Schon im Griechischen, deutsche Übersetzung ebenfalls, gibt es getreulich wieder. Da kommt eine Frau aus Samaria, Gegenwartsform, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, Gegenwartsform, gib mir zu trinken, ebenfalls Gegenwartsform. Und das ist der Punkt, auf den es ankommt, sozusagen der springende Punkt. Der Moment, wo Gott von der Vergangenheitsform, wo vielleicht weiß ich, wann irgendwas gelaufen ist, in die Gegenwartsform schaltet. Was mal gelaufen war zu Jakobs Zeiten, tritt in den Hintergrund. Gott tritt in das Heute, in die Jetztzeit, in die Gegenwart. Und das signalisiert jetzt dieses Umschalten in die Gegenwartsform. Und Gott tut das, indem er durch Jesus diese Frau anspricht, die an den Brunnen kommt, um Wasser zu schöpfen. Und es ist nicht irgendwie etwas Obergestochenes, sondern es sind ganz einfache Worte, so im Stil von, hey Frau, hast du mir einen Schluck oder so. Oder? Und mit solchen einfachen, alltäglichen Worten tritt Gott neu jetzt ein in die Gegenwart dieser Frau, in die gegenwärtige Realität dieser Frau. Weil aus diesen ersten paar Worten wird ein Gespräch. Und wie wir dann in schmerzhaftem Detail sehen werden, das nächste Mal, wenn ich über dieses Thema predige, das Gespräch wird zu einem Zeugnis, das diese Frau dann überall herum erzählt oder in ihrem Dorf herum erzählt. Und wir werden dann verfolgen, wie durch dieses Zeugnis wie eine Art eine lokale Erweckung ausbricht, oder? Also Gott fängt durch diese paar Worte, fängt er einen U-Prozess an. Und wie der Prozess dann Jahre später sich noch weiter ausdehnt in der Apostelgeschichte. Aber heute sind wir jetzt hier, oder? Wie sich Gott sozusagen im Heute aktualisiert. Weil den Leuten, die da in Sichar wohnen, denen nützt das nichts, dass da Jakob einmal herumgerannt ist und Josef. Und Gott will sich aktualisieren, will in die Situation hineintreten. Und zwar eben heute, oder? Ins Heute treten. Und das geschieht bis heute oft genauso wie damals. Durch Worte. Durch oft simple, einfache Worte. Aber irgendjemand muss diese Worte sprechen. Auf jeder Ebene, Gebete, wir müssen sie nicht denken, wir müssen sie sprechen. Zeugnisse, hey, weißt du, was eigentlich für, ich habe gewaltige Zeugnisse von Gottes Erleben in meinem Leben, aber ich habe Nachbarn, die haben das noch nie gehört, oder? Was nützt es dann, oder? Es braucht ein paar Worte, es braucht unsere Verkündigung. Wir müssen uns getrauen. Und dann kann Gott anfangen, in die Realität, in das Heute. Wenn wir heute von ihm sprechen, dann fängt er heute an zu wirken. Und wenn wir schön so schweizerisch, wenn wir gefangen bleiben in unseren kleinbürgerlichen Zwängen und eben nichts sagen, dann geschieht eben nichts. So machen wir Gott, diese Vollmacht haben wir auch. So können wir Gott gegenwärtig machen, heute. Indem wir Gottes Wort hören und lesen, heute, oder? Kann etwas geschehen, es kann etwas rüberkommen. Wenn wir es nicht tun, geschieht halt nichts, kommt nichts rüber. Noch besser, wenn wir anfangen, das Gehörte oder das Gelesene zu tun, auch heute, nicht? Ja. Ich gehe dann irgendwann muss ich mal bei dem Typ vorbei. Und so, der braucht Gott oder so, oder der ist reif. Ja. Tu es heute, oder? Eine ganz andere Ebene, die Sünde, die uns hindert, wenn wir das spüren, wir können sie ablegen, wir können uns darüber Sorgen machen, wir können uns darüber schämen, wir können auch einfach versuchen, sie abzulegen, heute. Buße tun heute, umkehren heute. Wenn wir siebenmal auf die Nase gefallen sind, wieder aufstehen. Heute den Schritt nach vorne tun im Glauben. Heute es im Segnungsteam oder im Heilungsteam festmachen. Heute sich entscheiden, Herr, du sollst mein Gott sein. Heute, ich will dir nachfolgen aus ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Nicht, wenn ich dann einmal im Adlergarten bin, sondern heute, oder? Und jedes Mal, also heute ist ein wichtiges Wort. Heute, nicht über vorgestern und nicht über übermorgen, sondern heute. Und jedes Mal, praktisch jedes Mal, sind es Worte. Worte, die wir aussprechen oder eben nicht aussprechen, die den Unterschied machen, ob Gott auf den Plan tritt, hier und heute, oder ob die Tage an uns vorbeirauschen und es läuft nichts, oder? Aber, und es liegt an uns, diese Worte auszusprechen. Worte der Versöhnung. Sie müssen ausgesprochen sein, oder? Sonst nützen sie nichts. Worte der Dankbarkeit, oder? Wenn du ellenlange Listen hast von unerfüllten Gebeten, hat es vielleicht dazu zu tun, dass du dich viel zu sehr spezialisiert hast, aus was man alles noch rauskriegen könnte aus Gott. Fang an, Worte der Dankbarkeit auszusprechen, jedes Mal, wenn du etwas bekommst, und du wirst sehen, was das bewegt in deinem Leben. Oder? Anstatt sinnlose Worte auszusprechen, das ist meine spezielle Herausforderung, anstatt irgendwelchen Schrott zu verzapfen oder dumme Späße zu machen, hin und wieder mal ein Wort des Glaubens aussprechen, Worte der Hoffnung, Worte der Liebe, Gottes Worte aus der Bibel. Es ist meine persönliche Herausforderung, aber ich kenne ein paar hier drin, deren Herausforderung ist es auch, den Mund aufzumachen. Und Worte zu sprechen, Worte Gottes. Für unsere Mitmenschen sind sie die Worte Gottes. Jesus hat sich weit herausgewagt. Zu der damaligen Zeit war das absolut abnormal, eine Frau anzuquatschen an einem Brunnen. Hey du, hast du einen Schluck Zofen, oder? Das gehörte sich nicht. Er tat es trotzdem, weil er etwas sehen wollte. Getrauen wir uns auch, oder? Zu säen. Säen wir Worte des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, das Wort Gottes. Vielleicht kennen wir ein oder zwei Bibelverse auswendig. Immer wieder säen. Nur wer sät, kann ernten. Wir ernten das, was wir säen. Zu seiner Zeit, haben wir gehört vor ein paar Wochen, zu seiner Zeit werden wir ernten. Und ich glaube, das ist das Programm für uns persönlich ein bisschen. Lassen wir uns herausfordern. Die Sommerferien sind jetzt vorbei, oder? Es war jetzt nicht der Jahrhundertsommer, den sie uns versprochen haben. Wir frieren schon im September wieder halb ans Fudi, oder? Ist auch gut, da kommen wir langsam wieder herunter in die nebligen Realitäten hier und nehmen wir das mit heute Morgen. Das Wetter draußen können wir nicht beeinflussen, oder? Aber das Wetter, das geistliche Wetter um uns herum, das machen wir zu einem Großteil selber durch die Worte, die wir aussprechen, oder? Hey, mich schießt's doch an, oder? Oder, hey, was für ein herausfordernder Tag, oder? Es kommt gut, hey, es kommt gut. Gell, Kathrin, es kommt gut. Also Katharina, Entschuldigung, nicht Kathrin, ja genau. Sagen der ja nicht Kathrin. Hey. Ich glaube, das ist die Herausforderung der Gemeinde Jesu, als ganze Gemeinde auch. Dieses Heute. Und dieses Wort aussprechen, Worte aussprechen heute, Worte Gottes aussprechen heute, den Kontakt zu Menschen herstellen, die Jesus brauchen, heute, anstatt uns abzuwenden und zu denken, ja, das ist auch noch wieder ein Problemfall oder so. heute unseren Mund, heute unseren, nicht unser Maul, unseren Mund aufzumachen für Gott und seinen Erlöser, anstatt zu schweigen, wenn sie rundherum über Gott und das Reich Gottes und die Gemeinde Jesu herziehen. Mund aufmachen, widersprechen, heute Worte hineinreden, heute jemandem das Evangelium verkündigen. Weißt du, was für Chabis heute den Leuten vermittelt wird, durch die Massenmedien und durch Hollywood und der ganze Quatsch, zum Teil auch in den Schulen, Ideologien und Meinungen. Seien wir bitte stark genug. Gottes Wort, das ist unser Job, es nimmt uns niemand ab. Es war schon immer, den letzten 2000 Jahren, war immer die Aufgabe der Gemeinde Jesu, das Evangelium zu verkündigen, heute, nicht am Sankt Nimmerleinstag. Und dass es unsere Urgroßväter gemacht haben, nützt auch nichts mehr. Hier und heute müssen wir unseren Mund auftun. Und zwar heute, nicht vorgestern oder morgen, sondern heute ist der Tag des Heils. Kurze Abschlussprüfung. Wann ist der Tag des Heils?
Heute.
Heute, gut. Und was sollen wir aussprechen?
Wort Gottes.
Wort Gottes. Falsch, Sandro. Wort Gottes. Jesus ist an allen 51 anderen Sonntagen die Antwort, aber heute nicht. Also mal natürlich schon auch, natürlich. Also komm, wir stehen auf und ich spreche noch den Segen.